Meine Damen und Herren, der bekannte deutsche Schriftsteller Boto Strauß schreibt, im Grunde genommen bleibt jeder von einer Zukunft überzeugt, die auf Prolongation und Steigerungsraten hinausläuft. Gleichzeitig bekennt sich jeder, so schreibt weiter Boto Strauß, zu der Überzeugung, dass es so nicht weitergehen kann. Und Strauß ergänzt, beim vielbeschworenen Umdenken verhält sich der Mensch im Grunde genommen nicht anders als ein Tier. Erst die Not macht es ihm notwendig, sich anders zu verhalten. Und ich meine nun, dass wir uns doch so weit der Not genähert haben, dass wir uns mindestens dringlicher als früher die Frage stellen, ob nicht mit den ständigen Steigerungsraten des Sozialprodukts, das heißt mit dem unendlichen Wachstum der Wirtschaft, Kollateralschäden verbunden sind, die wir zur Kenntnis nehmen müssen, um uns aus dieser Not zu befreien. Dabei handelt es sich um eine zweifache Not. Es geht erstens um die ökonomische Not der steigenden Tendenz zur Bildung von spekulativen Finanzblasen, die, wenn sie platzen, zu Wirtschaftskrisen, zu staatlichen Schuldenkrisen oder zur Inflation führen. Und es geht zweitens um die ökologische Not, die mit den Stichworten Energie- und Rohstoffknappheit, Umweltzerstörung und Schrumpfung der natürlichen Lebenswelt umschrieben werden können. Die Zunahme dieser Nöte legt es nahe, Wege zur Mäßigung zu suchen, die aus der Gefahrzone des unkontrollierten Wachstums hinaus und eine nachhaltige Wirtschaft hineinführen. Die Frage ist, wie muss man dabei vorgehen? Und meine Antwort ist mit einer Doppelstrategie. Als erste Strategie mit einer konsequenten Senkung der Wachstumsrate, und zwar globalen Wachstumsrate des Bruttosozialprodukts, nicht auf Null, das werde ich erklären, meiner Ansicht nicht möglich, wenn man die Marktwirtschaft aufrechterhalten will, aber eben auf eine reduzierte, auf eine geringere Höhe, als sie heute anvisiert wird und praktiziert wird. Und als zweite Strategie ergänzen mit spezifischen Maßnahmen zur Erhöhung der Ressourceneffizienz und des Umweltschutzes, die man ja heute schon vielfach diskutiert. Zuerst möchte ich aber einige Ausführungen machen, die die Diagnose betreffen. Sie beruht auf meinem Buch, Sie haben das erwähnt, die Wachstumsspirale. Und das, was ich jetzt vortrage, ist jetzt eine Art Crashkurs. Dieses Buch hat 400 Seiten und was ich jetzt in 45 Minuten vortragen kann, ist eben nur ein Crashkurs und ich hoffe, dass noch einige verdeutlichen kann, um was es eben hier geht. Also zuerst Diagnose, denn ich meine, dass man, bevor man eine Arznei nicht irgendwie verschreibt, muss ja der Arzt auch wissen, um was es geht, was die Krankheit ist. Und erst dann kann er eine Arznei verschreiben. Also man kann nicht voraus irgendwas vorschlagen, irgendein Rezept geben, ohne dass man vorher eine Diagnose gemacht hat. Nun, die Entwicklung der modernen Wirtschaft wird geprägt durch die ständige Zunahme und die ständige Tendenz zum Wirtschaftswachstum. Sie ist zur Generallinie der Entwicklung geworden. Das Wachstum beruht, und das ist meine These, Sie haben das schon richtig eben angetönt, in einem wesentlichen Ausmaß auf der sich ins Unendliche fortsetzenden Geldschöpfung und der daraus resultierenden Gelddynamik. Und diese nehme ich daher zum Ausgangspunkt meiner Diagnose. Wenn es auf das Geld ankommt, muss man zuerst wissen, was Geld ist, was heute Geld ist. Ich lade Sie daher ein, mit mir zuerst auf einen Ausflug in die Welt des Geldes zu folgen. Ja, Geld ist alles, womit man zahlen kann. Ganz einfach. Womit kann man heute zahlen? Man kann zahlen heute mit Banknoten. Münzen natürlich auch noch, aber vor allem mit Banknoten. Und die Münzen sind eben nicht mehr Gold und Silber, sondern sind wertlose Münzen aus wertlosem Metall. Also man zahlt mit Banknoten der Zentralbank. Die werden von der Zentralbank ausgegeben und sind gesetzliche Zahlungsmittel. Das heißt, jeder ist verpflichtet, zur Zahlung, Bereinigung einer Zahlung, diese Banknoten anzunehmen. Also nicht mehr wie früher, kann nicht mehr verlangen, dass es in Goldmünzen bezahlt wird. Und zweitens haben wir als Zahlungsmittel die Guthaben bei den Banken. Jeder von uns hat Guthaben bei der Bank, man nennt das sogenannte Sichtguthaben, die also auf Sicht hin, über die man auf Sicht hin verfügen kann. Meistens auf Girokonten vielleicht gebucht, das hat verschiedene Namen, aber es sind einfach Bankkonten. Und man zahlt mit ihnen mit Hilfe von Überweisungsaufträgen einerseits und andererseits Kreditkarten oder Bankkarten oder was immer diese, wie die verschiedenen Karten heißen. Und heute werden Zahlungen etwa, man kann das nur schätzen, ungefähr zu 95% über Bankkonten gemacht. Also mit Bank, man nennt das auch Bankgeld oder Buchgeld. Und nur etwa 5% mit Banknoten. Also wenn man von Geld redet, redet man im Wesentlichen eigentlich von diesem Bankgeld, das ein Guthaben bei der Bank, die man hat, über die man eben dann auch zu Zahlungszwecken verfügt. Ein kleiner Teil des Buchgeldes, des Bankgeldes, wird in Banknoten eingelöst, sagen wir vielleicht 5%, und das Buchgeld wird dann eben ersetzt durch die Banknoten, die man einfordert, um gewisse Dinge eben mit Banknoten zu bezahlen. Das Buchgeld kann also in Banknoten eingelöst werden, aber die Banknoten eben nicht mehr in Gold oder Silber. Und seither, die letzten Reste dieser Einlösungspflicht, die waren nur noch zwischen Zentralbanken, die letzten Reste dieser Einlösungspflicht ist 1973 dahin gefallen. Und seitdem haben wir, was man so sagt, eine reine Papierwährung. Und seitdem wir diese Papierwährung haben, kann die Zentralbank eben beliebig viel, wie man so sagt, Geld drucken, um es einfach auszusprechen. Sie ist nicht mehr in irgendeiner Weise an Goldreserven gebunden, kann also praktisch unendlich ausgedehnt werden. Und auf diese Weise kann die Menge des Geldes, eben des Buchgeldes der Banken und der Banknoten der Zentralbank von Jahr zu Jahr ohne Ende erhöht werden. Man spricht daher zu Recht von Geldschöpfung. Diese kann unendlich weitergehen, ohne an irgendwelche physische Grenzen zu stoßen, die früher eben durch die begrenzten Goldvorräte gegeben waren. Im amerikanischen ökonomischen Sprachgebrauch redet man auch von Fiat Money. Und damit erinnert man an die Schöpfungsgeschichte in der Bibel, wo eben Gott sprach, Fiat Lux, der Lux Factor ist, es werde Licht und es ward Licht. Und so sprechen die Banken heute, Fiat Moneta, et Moneta Factor est, es werde Geld und es wird Geld. Na, diese Aussage möchte ich nun in 5 Schritten erläutern. Erster Schritt. Die Geldschöpfung erfolgt primär nicht in Zentralbankgeld, sondern in Buchgeld, also Bankgeld. Die erfolgt, und das ist eben entscheidend, durch die Kreditgewährung der Banken an Unternehmungen, an den Staat, an die Haushalte, aber wichtig eben vor allen Dingen an Unternehmen. Mit der Kreditgewährung wird eben Geld geschaffen. Wieso? Weil die Banken diese Kredite, die sie den, sagen wir jetzt mal, ein Unternehmen gewähren, buchen auf der Passivseite der Bankbilanz als ein Guthaben des Kreditnehmers. Und dann hat man Kredit auf der Aktivseite der Bankbilanz, nicht, das ist ein Kredit, der dort gebucht wird, und andererseits haben wir dann ein Guthaben auf der Passivseite der Bankbilanz des Kreditnehmers. Und das Wichtige ist nun, dass die Unternehmen, die Kreditnehmer, über diese Guthaben bei der Bank als Zahlungsmittel, als Geld verfügen können. Das ist eine Art magischer Vorgang. In dem Sinne nämlich, als das Kredit, nicht, den die Bank gibt, ist ja eine Schuld der Unternehmung, die den Kredit aufnimmt. Aber das Guthaben der Unternehmung bei der Bank ist eine Schuld der Bank gegenüber der Unternehmung. Denn sie müsste es ja eigentlich in Banknoten der Zentralbank einlösen. Man tut es aber nicht einlösen, man tut sie nicht einlösen, oder eben nur zu einem kleinen Teil, vielleicht eben zu 5%, weil man ja darüber als Geld verfügen kann. Und so wird aus Schulden ein Minusbetrag plötzlich ein Plus, Geld als Vermögen. Das ist doch Magie oder Zauberei. Das ist also phänomenal, was sich da abspielt. Gut, also diese Verwandlung von Schulden in Vermögen ist die Ausgangssituation. Nun, wichtig ist, dass natürlich dieser Betrag, der da zur Verfügung gestellt wird, absolut neues Geld ist. Es wird kein anderer Betrag irgendwie weniger. Nirgendwo wird ein Sparkonto dadurch geringer gebucht. Also man hat ja die Idee immer, Banken seien Vermittler zwischen Sparguthaben und Investoren. Das ist nicht der Fall. Es ist neues Geld, das hier geschaffen wird. Die Banken müssen natürlich einen Teil eben dieser Kredite in Banknoten bereithalten, weil eben ein kleiner Teil doch eingelöst wird. Sie brauchen auch untereinander Geld und so weiter. Also sie brauchen einen gewissen Betrag an Zentralbankguthaben, die sie in Banknoten einlösen können. Aber eben die Zentralbank kann diese Guthaben den Banken beliebiger Höhe zur Verfügung stellen, indem sie eben auch Kredite der Banken selber übernehmen, weil sie sie ja eben nicht, ich wiederhole, nicht mehr in Gold einlösen müssen. Nun, zweiter Schritt, die Vermehrung der Geldmenge, die durch die Vermehrung der Kredite erfolgt, führt in der Regel, nicht immer eben, das ist das wichtige Vorbehalt, in der Regel zu wirtschaftlichem Wachstum. Wenn die Kredite in Unternehmen gegeben werden, denn diese verwenden das Geld normalerweise dazu, um es zu investieren. Das heißt, um damit Produktionsleistungen zu kaufen, Arbeitsleistungen, Energie, Rohstoffe, Maschinen und so weiter, und mit diesen Leistungen die Produktionskapazität und die Produktion selber zu erhöhen. Auf diese Weise wird das neu geschöpfte Geld nachträglich doch einlösbar. Allerdings eben nicht mehr in Gold, sondern in zusätzlich produzierte Güter. Die Geldschöpfung, die durch Kreditschöpfung erfolgt, führt so zu einer realen Wertschöpfung. Und das ist der Weg, wie auf der Grundlage der Geldschöpfung das Bruttoinlandprodukt, das BIP, wächst. Dritter Schritt. Das Wachstum entwickelt sich zu einem Perpetuum mobile. Das heißt, ein Prozess, der sich selbst in Gang hält, dem er selbst die Voraussetzung schafft, die eine ständige Fortsetzung ermöglichen. Und wie geschieht dies? Um diese Frage zu beantworten, gilt es vorweg, die Notwendigkeit des Einsatzes von Geld zur Kapitalbildung und damit zur Gründung und Erweiterung der Unternehmungen und der Erzielung von Gewinnen, die die Kapitalbildung rechtfertigen, aufzuzeigen. Es ist zu beachten, die Unternehmen müssen die Produktionsleistungen der Haushalte und die Produktionsmittel anderer Unternehmungen bezahlen, wenn sie eingesetzt werden. Also im Moment, wo die Unternehmungen die Produktion in Gang setzen. Die Unternehmen können die Produkte aber erst verkaufen, wenn sie produziert worden sind. Und die Produktion braucht Zeit. Die Unternehmen benötigen daher einen Vorschuss an Geld. das heißt Geld, das sie noch nicht verdient haben. Und dieser Vorschuss ist nichts anderes als das Kapital der Unternehmen. Was für viele philosophiert über Kapital, ist was ganz Einfaches. Ist ein Vorschuss an Geld. Und das wissen die Volkswirte zwar nicht, weil sie das anders definieren, das Kapital, aber die Betriebswirtschaftler wissen das, indem sie lange Vorlesungen halten über die Finanzierung von Unternehmen. Ganze Semester, 4 Stunden lang. Das geht immer um die Frage, wie man Kapital beschafft. Und das Kapital setzt sich eben zusammen aus dem Fremdkapital, das sind Kredite, die vor allem die Banken geben, und aus dem Eigenkapital, das entweder den Unternehmungen von den Haushalten zur Verfügung gestellt wird, heute vor allem durch den Kauf von Aktien, oder der Teil des Gewinnes, der von Unternehmen zurückbehalten, also reinvestiert und nicht als Dividende ausgeschüttet wird. Ohne eine Vorfinanzierung, also ohne die Verwandlung des Geldes in Kapital, ohne Vorschuss gibt es keinen Markt, keine Investitionen, kein Wachstum der Wirtschaft. Vierter Schritt. Das Kapital als Vorschuss beansprucht einen Gewinn. Warum? Weil der Einsatz des Kapitals ein Risiko enthält, das entgolten werden muss. Das Risiko ergibt sich daraus, dass Unternehmen in dem Moment, dass sie jetzt Kapital investieren, nicht wissen können, in welchem Ausmaß das Geld, das sie investiert haben, morgen durch den Verkauf der Produkte wieder zurückfließt. Denn der Rückfluss erfolgt ja erst in der Zukunft. Die Zukunft ist immer ungewiss. Damit die Unternehmen das entsprechende Risiko eingehen, müssen sie daher berechtigterweise einen Gewinn erwarten dürfen, aus dem sowohl der Zins für das Fremdkapital bezahlt werden kann, sowie ein genügend großer Reingewinn für das Eigenkapital übrig bleibt, der mindestens das Risiko deckt. Und dies muss im Durchschnitt für alle Unternehmungen gelten, wenn die Wirtschaft funktionieren soll. Das heißt, es muss allgemein die Chance eines Gewinns stets größer sein als die Chance eines Verlusts. Oder anders ausgedrückt, der Erwartungswert des Gewinns in der Gesamtwirtschaft muss positiv sein. Dies ist aber nur dann der Fall, wenn erfahrungsgemäß die Häufigkeit des Gewinns insgesamt stets größer war und weiterhin größer ist als die Häufigkeit des Verlusts. Wenn also die Unternehmungen im Saldo stets Gewinne gemacht haben und machen, also auf der Summe von Gewinnen und Verlusten aller Unternehmungen zusammen ein Gewinnüberschuss resultiert. Nur dann werden Unternehmen wagen zu investieren. Wie kann aber ein solcher gesamtwirtschaftlicher Überschuss, Gewinnüberschuss entstehen? Das ist die Frage. Die Gewinne der Unternehmungen sind ja grundsätzlich gleich der Differenz zwischen den Einnahmen und den Ausgaben der Unternehmen. Genauer zwischen den Einnahmen und den Ausgaben der Unternehmen für die Herstellung der Produkte, aus denen die Unternehmungen die Einnahmen erzielen, also gleich der Differenz zwischen Ertrag und Kosten. Damit die Unternehmungen zusammen, das heißt im Saldo, stets Gewinne erzielen können, müssen daher die Einnahmen aller Unternehmungen zusammen stets größer sein als die Ausgaben aller Unternehmungen zusammen. Das heißt, alle zusammen müssen mehr einnehmen als ausgeben. Wie soll das vor sich gehen? Es ist offensichtlich nicht möglich, wenn das Geld nur im Kreis läuft. Das heißt, wenn das Geld, das Unternehmungen den Haushalten für ihre Produktionsleistungen bezahlen, einfach wieder von den Haushalten dazu verwendet wird, um die Produkte zu kaufen, die Unternehmungen mit ihrer Hilfe hergestellt haben. Denn dann würden sich die Einnahmen und Ausgaben der Unternehmungen nur immer gerade ausgleichen. Es gäbe also in der Summe von Gewinnen und Verlusten kein positiver Gewinnsaldo. Ein solcher kann somit gesamtwirtschaftlich nur entstehen, wenn ständig Geld zufließt. Damit komme ich zum fünften Schritt. Wie fließt in der modernen Wirtschaft Geld zu? Wir wissen es bereits, indem die Unternehmungen bei den Banken Kredite aufnehmen, die die Banken mindestens zum Teil durch Geldschöpfung bereitstellen, also durch Vermehrung der Geldmenge auf dem Kreditweg. Die Unternehmungen brauchen den Kredit, das er wiederholt, um zu investieren, um das aufgenommene Geld zusammen mit dem reinvestierten Reingewinn für den Kauf von zusätzlichen Produktionsleistungen zu verwenden, also um zu wachsen. Die Einkommen der Haushalte als Anbieter dieser Arbeits- und Produktionsleistungen steigen auf diese Weise mit dem Wachstum des Bruttoinlandprodukts und die Gewinne der Unternehmungen mit dem Wachstum der Einkommen der Haushalte, indem diese das Einkommen für den Kauf der Produkte ausgeben, die die Unternehmungen mit ihrer Hilfe hergestellt haben. Und entscheidend ist nun in diesem Zusammenhang Folgendes. Die Haushalte geben ihr Einkommen für den Kauf der Produkte, welche Unternehmungen mit ihrer Hilfe herstellen, sofort aus, denn die Haushalte müssen ja überleben. Sie werden daher sofort zu Einnahmen der Unternehmungen. In diesem Zeitpunkt können die Unternehmungen aber nur die Produkte verkaufen, die schon produziert worden sind, die also vor der neuen Investition und der damit verbundenen Kredit- und Geldvermehrung hergestellt haben. Dies bedeutet, dass die Einnahmen der Unternehmungen vor den Ausgaben für die Produkte, die sie jetzt verkaufen können, steigen. Und so die Erträge größer sind als die Kosten insgesamt. Auf diese Weise entsteht in der Volkswirtschaft im Saldo aller Gewinner und Verluste, also gesamtwirtschaftlich im Saldo, ein Gewinn, wenn sich das Wachstum der Wirtschaft fortsetzt. Also immer neue Investitionen getätigt werden. Auf diese Weise entwickelt sich der Wirtschaftskreislauf zu einer Wachstumsspirale, zu einem Perpetuum mobile, in dem das Wachstum der Produktion mit Hilfe der Geldschöpfung die Voraussetzungen dafür schafft, dass Gewinne entstehen und mit den Gewinnen wieder die Voraussetzungen dafür, dass Geld als Kapital eingesetzt wird und so ein weiteres Wachstum möglich wird. Ich möchte das kurz nochmal veranschaulichen. An sich haben wir als Grundlage einen Kreislauf. Nicht die Haushalte bieten Produktionsleistungen an den Unternehmungen, diese Unternehmungen hier, die Haushalte, und die Unternehmungen verkaufen die Produkte den Haushalten. Das ist an sich ein Kreislauf. Aber jeder Umdrehung wird eben dieser Kreislauf größer und wächst damit zur Wachstumsspirale aus. Und wie kommt nun diese zustande, diese Wachstum? Durch dreifache Inputs. Einerseits eben durch den Inputs der Geldschöpfung, indem hier die Kredite größer sind als das Sparvolumen, das allenfalls zur Verfügung gestellt wird, über auch Eigenkapital von den Haushalten, sodass also hier die Geldmenge wächst. Und wir haben einen weiteren Input von der Natur. Man muss ja die Natur entnehmen, die Ressourcen, Rohstoffe, Energie, Boden, Wasser und so weiter, damit man eben auch etwas produzieren kann, was man essen kann. Geld kann man ja nicht essen. Also das muss eine zusätzliche Leistung dahinter stehen. Und es braucht auch, was ich noch nicht so erwähnt habe, die Imagination, also neue Produkte, die erfunden werden, neue Verfahren für die Produktion und so weiter, die natürlich auch eine wesentliche Rolle spielen in diesem Prozess. Und auf diese Weise wird dann eben hier durch Investitionen, die Unternehmungssektor wird immer größer, hier die Einkommen werden immer größer, insgesamt der Haushalte, wächst eben dieser Kreislauf zu einer Wachstumsspirale aus. Und das geht im Prinzip unendlich weiter, solange eben die Voraussetzungen gegeben sind, die hier angetönt sind. Nun, das Wachstum des BIP mündet allerdings, das ist nun eben die Kehrseite in der Medaille, in einen Wachstumszwang. Was heißt das? Der Wachstumsprozess muss immer weitergehen, denn wenn nicht immer eine neue Ausweitung der Geldmenge aufgrund neuer Investitionen erfolgt, die eine zusätzliche Nachfrage erzeugt, fällt die aus der letzten Investition nachrückende Angebotserhöhung sozusagen ins Leere. Dann steht kein entsprechender Zuwachs der Nachfrage dem schon erfolgten Zuwachs des Angebots gegenüber. Der Kapazitäts- oder Produktionseffekt der Investitionen der vergangenen Periode tritt ein, ohne dass er vom Einkommenseffekt einer neuen Investition aufgenommen wird. Entsprechend sinkt dann die Gewinnrate. Und sinkt die Gewinnrate schließlich unter die Höhe, welche die Unternehmungen bzw. eben die Kapitalgeber im Minimum für das eingehende Investitionsrisikos erwarten, werden die Unternehmungen nicht mehr für Ersatzinvestitionen sorgen und so allmählich die Produktion auslaufen lassen. Schließlich können auch die Zinsen nicht mehr bezahlt werden. Ein immer größerer Teil der Unternehmungen wird Verluste machen und dadurch bankrott aus dem Produktionsprozess ausscheiden. An die Stelle des Wachstums der Wirtschaft tritt dann eine fortlaufende Schrumpfung der Wirtschaft. Die Wachstumsspirale kehrt sich um in eine Schrumpfungsspirale. Und daraus ergibt sich ein Wachstumszwang in dem Sinne, dass wenn eine minimale Wachstumsrate unterschritten wird, die Alternative zum Wachstum Schrumpfung ist. Das heißt, einfach stabiles Erhaltung eines bestimmten BIP, ein Nullwachstum, weder Plus noch Minus, ist heute nicht mehr möglich. Sondern entweder Plus oder Minus. Das heißt, wir haben ein exponentielles Wachstum. Wenn man eine bestimmte Wachstumsrate aufrechterhalten will, dann ist das eben ein exponentielles Wachstum. Das heißt, der Zuwachs wächst dann immer mit, wie man im Zinseszinsprozess hat. Im Prinzip, es gibt natürlich dann vielleicht immer wieder Hemmungen, aber im Prinzip haben wir eben dieses exponentielle Wachstum. Und dann, wenn wir aber das, heute ist immer jedes heute wieder neu, wir haben dann entweder in dieser Entscheidung entweder ein weiteres Wachstum oder wir haben eine Schrumpfung, aber ein stabiler nicht Wachstumspfad, sondern einfach ein Nullwachstum, Aufrechterhaltung eines bestimmten Niveaus, einem hohen Niveaus, das ist nicht möglich in der heutigen Wirtschaft. Es wird natürlich, wenn es irgendeine Schrumpfung sich fortsetzt, dann gibt es hier ein tieferes Niveau, so eine Art Robinson-Wirtschaft, die eben dazu führt, dass man eigentlich keine mehr einen Markt im eigentlichen Sinne hat, sondern mehr oder weniger für sich selber produziert. Da gibt es keinen Wachstumszwang mehr, aber das ist natürlich ein sehr tiefes Niveau des Sozialprodukts, das sich dann einstellen würde. Ja, es geht aber nicht darum, jetzt ein besonders hohes Wachstum immer zu haben. Der Wachstumsrate muss nicht beliebig hoch sein, sondern sie kann eben ein gemäßigtes Wachstum sein, eine gemäßigte Wachstumsrate. Wir haben heute 4-5% globales Wachstum. Es geht immer um das globale Wachstum, weil auch für die Umwelt und Ressourcen die globale Situation maßgebend ist. Auch für die Kapitalmärkte ebenfalls die globale Situation. Also es geht nicht um den nationalen Wachstumsraten, sondern um die globale Wachstumsrate. Und diese minimale Wachstumsrate ist eben dadurch bedingt, dass es eben damit ein Gewinn gesichert sein muss, der gerade das Risiko deckt, aber also nicht beliebig hoch ist. Das in einem gewissen Zusammenhang steht das mit dem Zinssatz, dass man der Eigenproduktion, die Eigenkapitalrate, Gewinnrate muss etwas höher sein als der Zinssatz, weil mehr Risiko beinhaltet wird vom Eigenkapital als vom Kredit. Aber es ist eine bestimmte Höhe nur notwendig. Und ich habe aufgrund in dem Buch, aufgrund theoretischer Überlegungen und ergänzt durch plausible Annahmen, diese globale minimale Wachstumsrate den Gewinn als risikodeckend annimmt, auf 1,8% geschätzt. Gegenüber von eben 4-5% des heutigen Wachstums, der ja vor allen Dingen dann heute in Asien stattfindet. Diese, also 1,8% für 4,5%. Aber es ist natürlich eine gewisse Schätzung, die damit verbunden ist. Nun, die Voraussetzung für die Aufrechterhaltung des Wachstums ist allerdings, dass sich ihm keine Hindernisse entgegenstellen. Und dies ist nicht garantiert. Das Wachstum wird durch Krisen gefährdet, die immer akuter werden, je stärker sich die Dynamik des Wachstums entwickelt. Im Vordergrund steht, das habe ich ja schon darauf hingewiesen, und das wissen Sie alle, die Gefahr von Finanz- und Wirtschaftskrisen, die wir jetzt erlebt haben und weiter erleben. Sie sind in erster Linie die Folgen einer übertriebenen Geldschöpfung, die nicht zur Finanzierung realer Produktionszuwächse dient, sondern zum spekulativen Kauf von Vermögenswerten, in Erwartung, dass deren Preise gerade wegen der ständigen Geldvermehrung immer weiter steigen werden. Wenn die erwartete künftige Preissteigerung dieser Vermögenswerte, also Aktien, Grundstücke und so weiter, wenn diese Erwartung höher ist, Erwartung dieser Preissteigerung, das heißt eine Relation, nicht höher ist als der Zinssatz, das ist auch eine Relation, nimmt man auch Kredite auf, um Vermögenswerte zu kaufen und sich so ohne Mühe bereichern zu können. Die Spekulation ist aber dadurch gefährdet, dass die Zinsen steigen können. Und die tritt dann ein, wenn die Zentralbanken gerade wegen der durch die spekulativen Kredite aufgewählten Geldmenge eine inflationäre Entwicklung befürchten und um dies zu verhindern, die Zinsen erhöhen. Und dann kommt es, weil die Zinsen zu hoch werden, um die spekulativen Kredite zu rechtfertigen, zur Finanzkrise. Und so ist es auch geschehen Anfang dieses Jahrhunderts. 2005 haben die Zentralbank, vor allem die Federal Reserve Bank, die Zinsen plötzlich erhöht, nachdem sie vorher ganz niedrig waren. Und dann sind die spekulativen Vermögenskäufe geplatzt. Und dann ist es zur ersten Krise, Finanzkrise gekommen. Und diese Finanzkrise hat sich dann fortgesetzt, eine Wirtschaftskrise. Dann haben die Staaten übernommen, den Teil der Kredite. Und dann ist es zur Staatsschuldenkrise gekommen, mit der wir heute unmittelbar konfrontiert sind. Das erleben wir heute hautnah. Was ist aber, wenn es keine Finanzkrisen geben würde? Wäre dann alles in Ordnung? Nein, weil sich die Wachstumstendenz nur durchsetzen lässt, wenn eben genügend natürliche Ressourcen vorhanden sind, aus denen die Rohstoffe und Energie gewonnen wird, welche die Basis der Produktion bilden. Mehr und mehr wird aber das Wirtschaftswachstum mit der langfristigen Knappheit der Natur sowohl auf der Ressourcen- wie auf der Abfall- und Emissionsseite konfrontiert. Denn die Welt und damit die Natur ist nicht unendlich groß. Ich weise immer in dem Zusammenhang darauf hin, dass Gott die Welt in 6 Tagen geschaffen hat. Und jeden Abend hat er gesagt, es ist gut. Am 6. Tag hat er gesagt, es ist sehr gut. Das heißt, es ist so gut, dass er nicht weiter arbeiten muss. Und er hat sich dann am 7. Tag zur Ruhe gesetzt. Er hat die Arbeit nie wieder aufgenommen. Das heißt, wir müssen mit dem, was in den 6 Tagen geschaffen worden ist, zufrieden sein. Und das ist limitiert. Also wir können selber das nicht mehr erweitern. Wir können zwar die Geldschöpfung nicht erweitern, aber Geld kann man nicht essen. Das, was man essen kann, nicht im weiteren Sinne des Wortes Essen natürlich gemeint, das ist limitiert. Und damit müssen wir uns irgendwie auseinandersetzen. Heute ist es unmittelbar zum Beispiel die Frage der Verknappung des Bodens, aber vor allen Dingen auch die Knappung des Wassers, des Süßwassers, was unmittelbar eine große Rolle spielt. Eine absehbare Verknappung aber ist auch die Energie ausgesetzt. Bestimmte Rohstoffe und Nahrungsmittel hatten bereits vor der gegenwärtigen Krise zu starken Preissteigerungen geführt. Und sie würden, wenn die Krise überwunden werden kann, was man ja nicht weiß, wir sind immer noch mittendrin, aber wenn sie überwunden werden kann, dann würde sie auch die Gefahr einer inflationären Entwicklung von der Seite der Ressourcen, von der natürlichen Ressourcen aus, diese Gefahr massiv erhöht werden. Und das ist, würde eigentlich dieses Selbstverständnis der Wirtschaft, die darauf beruht, dass die Ressourcen billig sind, in Frage stellen. Ja, die Analyse für das Wirtschaftswachstum maßgebende Bedingungen gibt an, wo die erste Strategie, das heißt die Reformen zur Kontrollierung des Wachstums primär einsetzen müssen, am Geld. Und damit komme ich zu den Reformen. Es geht darum, anders zu Geld zu kommen, als nur durch eine ausufernde und unkontrollierte Geldschöpfung der Geschäftsbanken. Und dies bedingt, meine ich, eine Form des Geldsystems. Und der Ausgangspunkt kann die Idee des 100%-Geldes, des sogenannten 100%-Geldes des amerikanischen Ökonomen Irving Fisher sein. Er war ja der bedeutendste amerikanische Ökonom des 20. Jahrhunderts. Er hat sie nach der Krise von 1929 entwickelt und ich meine, dass seine Idee heute wieder oder erst recht aktuell wird. Gemäß diesem Vorschlag erhält die Zentralbank das ausschließliche Recht zur Geldschöpfung, indem die Banken verpflichtet werden, die sich Guthaben, also das Buch- oder Bankgeld, zu 100% gehört eben nur wie heute zu einem kleinen Teil durch Zentralbankguthaben bzw. eben Banknoten zu decken. Zu den Banknoten, die eben gesetzliche Zahlungsmittel sind. Die Zentralbank und nur die Zentralbank kann so das nötige zusätzliche Geld, das würde zusätzliche Geld ermöglichen, aber könnte nur die Zentralbank in eigener Regie dann schöpfen. Und dadurch erhält die Zentralbank die Möglichkeit und aus der Tatsache, dass die Banknoten gesetzliche Zahlungsmittel sind, auch gegebene Verpflichtung, das Ausmaß der Geldschöpfung aktiv und eben nicht nur reaktiv wie heute, sondern im Nachhinein so zu bestimmen, dass krisenhafte Entwicklungen und Kollateralschäden des Wachstums möglichst vermieden werden. Die Geldschöpfung, ich betone, wird dadurch nicht verunmöglicht, aber die Initiative dazu geht nicht mehr von den Banken aus, die sich allein nach Renditezielen orientieren, und zwar orientieren müssen, ihrem Selbstverständnis nach, ihrer private Unternehmungen, sondern von den Zentralbanken, die sich auf übergeordnete Ziele ausrichten müssen. Heute ist es immer schon so, dass man sagt, die Zentralbanken müssen die Geldschöpfung so weit in den Griff haben, dass sie keine Inflation, nicht zu einer Inflation führt. Aber ich würde meinen, man müsste diese Zielsetzung der Zentralbank ausweiten. Es soll also weder zur Inflation noch zur Deflation der Güterpreise kommen. Aber es sollte auch keine spekulative Aufblähung der Geldmenge erfolgen, die eben dazu führt, dass spekulativ Aktien, Grundstücke und andere Vermögenswerte gekauft werden und dann Blasen entstehen, die dann wieder zusammenbrechen. Und es muss das Wachstum der Wirtschaft so weit in Grenzen gehalten werden, dass eine nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen möglich wird. Es ist mit dieser Idee ist eigentlich eine Zwischenlösung gemeint zwischen Rückkehr zum Goldstandard, wo eben die Banknotenausgabe gebunden war an das Gold, das noch vorhanden war, und eine ausufernden Geldschöpfung, unkontrollierten ausufernden Geldschöpfung, wie wir sie heute haben. Also eine Zwischenlösung. Dazu ließe sich einiges weiteres sagen. Wir können in Diskussionen darauf zurückkommen. Ich würde aber noch hinweisen darauf, dass auch das Geldsystem, die Reform des Geldsystems durch eine Reform des Unternehmensrechts ergänzt werden sollte. Dabei geht es vor allem um die Überprüfung des Rechts der Publikumsaktiengesellschaft. Aktiengesellschaften sind ja eine Kreation des Staates, eine juristische Person, die also durch die Gesetzgebung erst geschaffen werden. Daher haben die Eigentumsrechte der Aktionäre auch nur bedingten Charakter, eben bedingt durch die Gesetzgebung des Staates. Sind keine natürlichen Personen. Sie leben erst durch die Gesetzgebung des Staates, werden sie erst ins Leben gesetzt. Es besteht somit im Grundsatz auch die Möglichkeit, durch Änderung der Gesetzgebung deren Inhalt zu verändern. Und dazu könnte eine Wiederaufteilung der Aktien, das ist mein Vorschlag, in Namensaktien und Inhaberaktien gehören. Die Namensaktien hätten, wie die jetzigen Aktien, eine unendliche Dauer, könnten aber nicht an der Börse gehandelt werden und für außerbörsliche Verkäufe wäre ein Verkauf nur nach einer dreijährigen Sperrfrist möglich. Die Inhaberaktien können weiterhin an der Börse gehandelt werden, hätten aber nur eine Geltungsdauer von 20 oder 30 Jahren, würden sich also in diesem Sinne den Obligationen annähern. Mit einer Rückzahlung des ursprünglichen Kapitaleinsatzes nach einer solchen begrenzten Zeit. Auf diese Weise würde sich die Spekulationsmöglichkeiten der Aktien und der Vermögenswerte verringern. Das würde, kann man rein mathematisch zeigen, dass sie könnten nicht die Aktien sich so vermehren in ihrem Wert, wie das jetzt der Fall ist. Also spekulativ hätte Begrenzungen. Sowohl bei den Namensaktien dadurch, dass sie nicht mehr an der Börse gehandelt werden können, und wie bei den Inhaberaktien, dadurch, dass sie eben zeitlich begrenzt sind. Damit würde natürlich auch gewisse Gewinnmöglichkeiten durch Erhöhung der Vermögenswerte vermindert. Es würde natürlich auch eine gewisse Begrenzung der Gewinnerzielung auf der Basis von Kauf und Verkauf von Vermögenswerten verringert, aber es würde gleichzeitig auch mehr Sicherheit geben. Auch würde ja nach unten begrenzt werden, die Möglichkeit des Falls von Vermögenswerten. Und damit würde sich zwar die Gewinnexpansion sozusagen, aussuchende Gewinnexpansion vermindern, aber gleichzeitig würde auch die Sicherheit des ganzen Geldsystems erhöht und eine gewisse kontrollierte Wachstum dann auch möglich werden. Für sehr langfristige Vorhaben sollten Unternehmungsformen aber auch geschaffen werden oder sich orientieren, stärker an die sich am Stiftungsgedanken oder am Genossenschaftsgedanken orientieren. Auch natürlich auch einfache Gesellschaften, die mit persönlicher Haftung verbunden sind. Ja, ich komme damit zum Schluss. Mit solchen Reformen würde nicht nur die Krisenanfälligkeit der Wirtschaft wesentlich verringert, sondern eben auch die Beanspruchung der natürlichen Ressourcen und die Umweltbelastung. Aber diese würde nicht null werden, da ja das Wachstum in auch auf niedrigem Niveau weitergeht. Wir benötigen daher, wie schon erwähnt, ergänzend als zweite Strategie weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Energie- und Rohstoffeffizienz, sei es durch Vorschriften, die schon existieren, aber verschärft werden müssen, oder sei es vor allem durch die Einführung auch einer ökologischen Steuerreform, dass eine Steuer, die Energie und soweit möglich auch die Rohstoffe belasten, aber die Arbeit entlastet. Über diese ist schon viel diskutiert worden, es gibt natürlich auch Ansätze, gerade in Deutschland dafür, aber sie müssten weiter forciert werden. Ich möchte mich hier einfach auf diesen Hinweis beschränken. Und damit kann ich zum Schluss nochmal jetzt betonen, dass alle diese einzelnen zusätzlichen Maßnahmen nicht genügen, um die Ressourcenausbeutung und die Umweltbelastung auf ein Niveau zu senken, das eine nachhaltige Wirtschaftsweise ermöglicht, also zu einer echten Green Economy zu kommen, ohne dass die Wachstumsraten eben vorweg entscheidend gesenkt werden. Es nützt nicht viel, wenn man die Ressourceneffizienz, die Energieeffizienz zum Beispiel eines Autos um 10%, die Energieverbrauch um 10% senkt pro Auto und gleichzeitig 20 oder 30% mehr Autos herumfahren. Dann ist das nicht genügend. Und deswegen muss man auch die Gesamtmenge der Produktion, die eben auch zum Umweltverbrauch führt, reduzieren. Die Reduktion des globalen Wachstums durch institutionelle Reformen ist unumgänglich. Das ist mein Petitum, um eine nachhaltige Wirtschaftsweise wirklich realisieren zu können. Das wäre mein Plädoyer. Danke.